Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie so ganz zahlreich gekommen sind. 1968. Und viele von Ihnen werden jetzt sagen, ach Gott, das nächste Buch. Und tatsächlich sind ja Dutzende von Büchern über 1968 geschrieben worden. Und zu jedem Jahrestag, ob das der 10., der 20. oder jetzt der 50. war oder ist, sind neue erschienen. Und als ich vor 3 Jahren mir überlegt habe, beziehungsweise auch das Angebot des Verlags bekommen habe, über 1968 zu schreiben, habe ich wirklich sehr lange nachgedacht, ob man der Flut von Literatur noch ein neues Buch hinzufügen soll. Und mir war klar, dass es auf keinen Fall in diesem Buch darum gehen kann, noch einmal die Ereignisse von damals Revue passieren zu lassen, denn den meisten sind sie bekannt und es sind auch gute und sehr gute Bücher, zum Beispiel das von Gerd Köhn, das Rote Jahrzehnt, über diese Ereignisse geschrieben worden. Und es wäre wirklich albern, dem etwas Neues hinzuzufügen. Also habe ich mich gefragt, mit was beschäftigt mich eigentlich heute noch, wenn ich an 68 denke, an die Zeit, als wir die Revolte gegen unsere Eltern, die Revolte auf der Straße begonnen haben. Und da sind mir 2 Dinge in den Kopf gekommen und daraus ist auch mein Buch 1968 3 Generationen, eine Geschichte entstanden. Und zwar habe ich, der ich selber Kinder habe, mich gefragt, welche Narrative haben eigentlich die an 68 beteiligten Generationen untereinander ausgetauscht? Und wenn ich von den an 68 beteiligten Generationen spreche, dann meine ich unsere Elterngeneration, die meistens in den Jahren 1910 bis 1925 geboren wurden. Damit meine ich natürlich uns selber als Akteure von 68, aber ich meine auch, und das war mir ganz wichtig, ich meine auch unsere Kinder. Welches Erbe haben wir, 68er, unsere Kinder für ihre, mal ein bisschen umständlich ausgedrückt, politische Sozialisation hinterlassen? Wie blicken die andere Frage, wie blicken eigentlich die Kinder von den 68er und ihre Kinder, muss man mittlerweile schon fast sagen, wie blicken die auf ihre Eltern und wie blicken die auf die Revolte von 68? Das waren so die Gedanken, die mir durch den Kopf gingen. Und ein anderer Punkt, der eigentlich in den Büchern, die bislang erschienen sind, nie angesprochen worden ist und den ich vor allen Dingen anhand meiner eigenen Biografie mir immer gestellt habe, das war, wir haben diese Revolte antiautoritär begonnen, als Protest gegen, das wissen Sie, die meisten von Ihnen, als Protest gegen überholte Universitätsstrukturen, als Protest gegen den Vietnamkrieg, natürlich auch als Protest gegen unsere Eltern, wenigstens die meisten von uns. Und ich nenne diese antiautoritäre Phase in meinem Buch die hellen Jahre von 1968. Aber diesen hellen Jahren, die ich etwa lokalisiere zwischen 65, 66 und 1970, den folgten im Nachhinein betrachtet dunkle Jahre. Und das war, als diese antiautoritäre Revolte umkippte in eine Flucht der 68er, nicht alle, aber doch ein maßgeblicher Teil von ihnen, in maoistische und kommunistische Kaderschmieden, sich also trotz ihrer antiautoritären Vergangenheit, trotz ihrer Rebellion gegen ihre Eltern plötzlich Autoritäten unterwarfen, sich in streng hierarchische Strukturen eingeordnet haben. Und das ist eine Frage, die mich jahrelang danach immer wieder beschäftigt hat. Wie konnte das kippen? Und vor allen Dingen auch der Gedanke, wie lange haben viele von uns gebraucht, um aus diesem Irrgarten, wie ich ihn heute bezeichnen würde, diesem Irrgarten des Marxismus-Leninismus wieder herauszukommen. Das waren so die Gedanken, die ich hatte, als ich anfing, das Buch zu schreiben. Ich fange mal an mit dem Rückblick auf unsere Elterngeneration und da fand ich oder finde ich sehr interessant, was die jüdische Philosophin Hannah Arendt, die 1949, 1950 aus ihrem amerikanischen Exil Deutschland für einige Monate zurückgekehrt war, um dort einen Essay zu schreiben für amerikanische Publisher, was sie über die Stimmung in dem Land zu der Zeit schrieb, als wir die 68er, also um die Zeit herum, als wir die 68er geboren wurden. Hannah Arendt berichtet darüber, wie die Menschen dort, Zitat, als lebende Gespenster herumlaufen. Menschen, die man mit Worten, mit Argumenten, mit dem Blick menschlicher Augen und der Trauer menschlicher Herzen nicht mehr rühren kann. Über eine Generation von Tätern und Mitläufern, die zwischen Gefühlsmangel, Herzlosigkeit und billiger Rührseligkeit hin und her schwankte. Sie schildert ihr Entsetzen über die Stimmung in den bundesrepublikanischen Gründerjahren, wo man sich zwischen »Was haben wir doch gelitten« und »Wir haben von nichts gewusst« wieder anfangen, gemütlich zu machen. Überall fällt einem auf, schreibt Hannah Arendt, dass es keine Reaktion auf das Geschehene gibt. Aber es ist schwer zu sagen, ob es sich dabei um eine irgendwie absichtliche Weigerung zu trauern handelt oder um den Ausdruck einer echten Gefühlsunfähigkeit. Inmitten der Ruinen schreiben die Deutschen einander Ansichtskarten von Kirchen und Marktplätzen, den öffentlichen Gebäuden und Brücken, die es gar nicht mehr gibt. Und die Gleichgültigkeit, mit der sie sich durch die Trümmer bewegen, findet ihre Entsprechung darin, dass eigentlich niemand um die Toten trauert. Zitat Ende. Es war diese Form von Gefühllosigkeit im doppelten Sinne, mit der unsere Generation, die 68er, aufgewachsen ist. Gefühllosigkeit in dem Sinne, dass man den Eindruck hatte, die Eltern fühlen wirklich nichts, aber auch in dem Sinne Gefühllosigkeit im Sinne von mangelnder Empathie gegenüber dem, was geschehen war. Dazu kam eine Erziehung, die die meisten von uns genossen, die sich noch sehr eng an die Erziehung im Kaiserreich, ich erinnere an den Film von Haneke, Das weiße Band, die er da sehr gut beschreibt, also die aus der Zeit des Kaiserreichs, aber die noch mal verschärft wurde im sogenannten Dritten Reich durch die Erziehungsikone der damaligen Zeit, Johanna Hara, die sich vor allen Dingen an die Mütter wandte und sie aufforderte zu einer Erziehung zu Bindungslosigkeit. Ich beschreibe das in meinem Buch und will das jetzt nicht weiter ausführen. Was resultierte aus dieser Stimmung, in der wir in den 50er Jahren aufgewachsen sind? Was unsere eigenen Eltern betrifft, waren sie an den Geschehnissen von damals mitbeteiligt. Also das wissen wir alle, eine übergroße Mehrheit der Elterngeneration der 68er war direkt oder indirekt in die Verbrechen des Nationalsozialismus verwickelt, teils als Täter, teils als Mitläufer. Sie waren es, die uns ihren Kindern, ihre unheimlichen Visionen, endgültig zerbrochen inmitten der Trümmerlandschaft gigantischen Ausmaßes, als bittere Mitgift unserer Revolte beigaben. Aber das verstanden sie nicht und wollten es auch nicht verstehen. Gaben sich unsere Eltern nach außen wie uneinsichtige Kinder, die mit den Füßen auf den Boden aufstampfen, erst toben und dann trotzig schweigen. Sicherlich, unser Aufstand war politisch motiviert. Zumindest haben das später viele von uns so behauptet. Unseren Feind glaubten wir später genau zu kennen. Aber als unser Protest in den 60er Jahren begann, waren wir mit unseren Gedanken und unseren Herzen noch nicht bei Marx, Lenin und Mao, sondern näher an dem französischen Schriftsteller Paul Nizon, der in den 1930er Jahren als an der proletarischen Revolution teilnahm, hatte der doch in seinem Fluchtroman Aden geschrieben, Zitat, wir wissen ja, wie unsere Eltern lebten, ungeschickt, unglücklich wie Katzen, die Fieber haben, wie Ziegen, die seekrank sind. Und ich war 20, niemand soll sagen, das sei die schönste Zeit des Lebens. Alles droht einen zu vernichten, die Liebe, die Ideen, der Verlust der Familie, der Eintritt in die Welt der Erwachsenen. Es ist schwer, einen Part in der Welt zu finden. Nisor hatte uns Sartre empfohlen zu lesen und er brachte die Stimmung, in der wir uns damals befanden, genau auf den Punkt. Denn das, was wir um uns empfanden, aus dieser Sprachlosigkeit, aus dieser, auch wenn es ein falsches Wort ist, Trauerlosigkeit unserer Eltern, die Mitscherlichs, Margarete Mitscherlich und Alexander Mitscherlich haben das ja in ihren Büchern, die Unfähigkeit zu trauern und der Weg zur vaterlosen Gesellschaft, 10 Jahre später als Hannah Arendt auch nochmal beschrieben. Also wie sollten wir mit dieser Leere, wie sollten wir mit dieser Sprachlosigkeit umgehen? Da war nichts. Und auf der anderen Seite, und das wurde mir beim Schreiben dieses Buches auch noch einmal so bewusst wie nie zuvor, und vielleicht brauchte es auch diese 40, 50 Jahre, um sich an diesen Gedanken zu gewöhnen. Der entscheidende Punkt des Schweigens dieser Elterngeneration ist gewesen, dass sie im Grunde uns Kindern die Trauer- und Bewältigungsarbeit für das, was geschehen war im Dritten Reich, was ich nicht näher auszuführen brauche, dass sie uns Kindern diese Trauer- und Bewältigungsarbeit zugeschoben haben. Und damit einhergehend haben sie die Schuldgefühle, zu denen sie nie fähig gewesen sind, nie das Eingeständnis mit den Opfern mitzuleiden, haben sie die Schuldgefühle auf ihre Kinder übertragen. Wir trugen mit uns die Schuldgefühle, die eigentlich zu ihnen gehörten. Natürlich sind es Prozesse, die nicht bewusst ablaufen, aber es waren natürlich auch später immer wieder Situationen, in denen unsere Generation von der Geschichte eingeholt wurde, insbesondere dann mit Beginn der Auschwitz-Prozesse Anfang der 60er Jahre oder später natürlich mit der Fernsehserie Holocaust, die uns vor Augen führten, was eigentlich in der Zeit, in der unsere Eltern aktiv gelebt haben, was da abgelaufen war. Und so wuchsen wir im Grunde ohne Bindung und ohne Elternvorbilder auf. Aus einer unendlichen Leere hinaus marschierten wir ins Leben. Aber wohin sollten wir gehen? An was sollten wir uns halten? Erstmal, und das ist die naheliegendste Reaktion, und sie erfolgte insofern auch aus dieser Komplexität, war es eine relativ einfache Generation. Es war einfach die Negation, nämlich der Abschied von den Eltern, so wie der Peter Weiß dieses Buch zu dieser Zeit mit dem gleichen Titel geschrieben hatte. Wir wollten uns einfach nur von allem Ballast, den sie uns mitgegeben haben, wir wollten das einfach loswerden. Und Mitte der 60er Jahre und kulminierend in 1968 entstand so unser anti-autoritärer Protest. Also das, was ich in sehr angenehmer Erinnerung, muss ich sagen, habe, wirklich mit einer gewissen Melancholie, wenn man zurückblickt, denn es war eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit. Und zwar konnten wir uns mit dieser Radikalität deswegen befreien, weil wir ja das Gefühl hatten, dass wir gar nichts verlassen mussten, was es uns wert war. Das ist ein Schlüsselmoment dieses antiautoritären Aufstandes. Und deswegen auch die Nähe von uns vielen zum Existenzialismus. Auch der Existenzialismus sagt ja, jedes Leben beginnt an einem Nullpunkt und muss sich in jeder Phase neu entscheiden. Insofern waren wir geborene Existenzialisten. Wir kamen aus dem buchstäblichen Nichts, ohne Vorbilder, ohne Bindung an die Eltern. Und das machte uns so radikal und deswegen konnten wir in dieser antiautoritären Phase auch das Leben so genießen, wie vielleicht später niemals mehr. Also eine gewisse Melancholie schwingt da sicherlich mit. Also wir zogen hinaus in die Welt, wir trennten, wir besuchten andere Länder, wir schwänzten die Schule, rissen von zu Hause aus, machten eigentlich alles, um mit diesem dunklen Schatten, den wir immer von unserer Elterngeneration über uns spürten, um dem auszuweichen. Und das war eine gute Zeit. Was dann folgte und was meiner Ansicht nach weit schwieriger zu erklären, sind diese dunklen Jahre, als wie ich sie bezeichne. 1968, 69 war der Höhepunkt der Studentenrevolte im Grunde überschritten und wir standen wieder einmal vor einer Leere, das heißt vor einem gewissen Nichts. Wir mussten uns neu orientieren, einfach so weiterzumachen wie bisher, also in der Welt rumzuschwirren, auf die Straße zu gehen, Haschisch zu rauchen oder uns sonst wo zu lieben, das funktionierte nicht mehr. Wir mussten uns neu orientieren, aber wir hatten immer noch keine Vorbilder, an denen wir uns orientieren konnten. Und viele von uns, muss man sagen, hat auch diese antiautoritäre Phase ein Stück überfordert, denn wir waren ja von unserer Sozialisation mit unserer Erziehung eigentlich gar nicht dafür gemacht, uns so ohne weiteres von unseren Eltern loszusagen. Und dann entstand, glaube ich, bei vielen von uns so etwas wie eine Sehnsucht nach autoritären Strukturen, die unsere Elterngeneration uns versagt hatte. Das heißt, wir sehnten uns nach einem, etwas banal gesprochen, nach einem wieder sicheren Hafen, nach irgendeiner Basisstation. Und deswegen begeisterte uns bei aller politischen Berechtigung, also ich will keinesfalls die Kämpfe gegen den Vietnamkrieg, die Kämpfe gegen die Notstandsgesetze und alles, was folgte, jetzt mit so einem Mantel von Psychologie umhüllen. Aber das ist, wie gesagt, anderswo genau beschrieben. Aber wir fanden in diese autoritären Strukturen hinein, weil wir Orientierung einfach suchten. Und das Fiese bei der ganzen Angelegenheit war, dass wir auf eine Ideologie stießen, Marx, Engels, Lenin, Stalin, auch einige unter uns, Mao Zedong, die uns den Schein von so, jetzt hast du einen Kompass, wie du dich in der Welt zurechtfinden kannst, gaben. Das hat viel damit zu tun, dass der Marxismus-Leninismus, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, von seiner deterministischen Struktur ein geschlossenes System ist. Also objektiv läuft die Geschichte auf die Revolution hinaus, auf Kapitalismus, folgt der Sozialismus, dann der Kommunismus, das hat mit dem Grundwiderspruch von Lohnarbeit und Kapital zu tun, der ist nicht lösbar und das Ziel der Geschichte, egal ob du dich aktiv beteiligst, Zuschauer bist, ist, dass diese Phasen eintreten werden. Da richteten wir uns ein. Und deswegen, weil dieses System so geschlossen ist, war es auch ungemein schwierig, aus diesem Irrgarten wieder rauszufinden, weil wenn es wissenschaftlich bewiesen ist, dass die Geschichte diesen Weg geht, und davon waren wir mehr als überzeugt, wenn es also richtig ist, dass die Geschichte diesen Weg geht, dann ist jede abweichende Meinung, dann ist jeder Einwand von vornherein zum Scheitern verurteilt, dann ist jeder Einwand entweder Defätismus oder er ist unwissenschaftlich oder er folgt sozusagen nicht dem Gang der Geschichte. Ein Bonmot in dieser Zeit war immer objektiv, Genosse, geht das so und so und was du da machst, das ist subjektiv. Das war so diese Ebene, die dann immer stärker wurde. Und das Seltsame ist, dass Camus, auf den wir dann, als wir dann diese Zeit verlassen haben, dass Camus in seinem Buch Der Mensch in der Revolte 1953 genau das schon in Worte gefasst hat. Camus schreibt in diesem Buch: Wie konnte ein Sozialismus mit wissenschaftlichem Anspruch dermaßen mit den Tatsachen zusammenprallen? Und das haben wir natürlich auch gemerkt, dass das Proletariat, das wir beschworen haben, dass sich das keineswegs in der Bundesrepublik aufgemacht hat, um die klassenlose Gesellschaft zu errichten. Die Antwort, so Camus weiter, die Antwort ist einfach. Er war nicht wissenschaftlich, also der Sozialismus. Sein Fehlschlag rührt im Gegenteil von einer recht doppeldeutigen Methode her. Wollte sie doch gleichzeitig deterministisch und prophetisch, dialektisch und dogmatisch sein. Wenn der Geist nur das Spiegelbild der Dinge ist, kann er ihren Gang nicht vorwegnehmen, außer durch Hypothese. Wenn die Theorie durch die Wirtschaft determiniert ist, kann sie die Vergangenheit der Produktion beschreiben, aber nicht ihre Zukunft. Camus hat also und andere mit ihm, hat also im Gegensatz zu Sartre, die beiden haben sich ja angesichts solcher Gedanken dann auch öffentlich auf der Straße in Paris geprügelt. Camus hätte uns also im Grunde warnen können, aber wir sind in diese Falle getappt und wir brauchten lange Zeit, um da wieder herauszukommen. Das waren die dunklen Jahre und an die erinnert man, ich mich zumindest, nicht in dem Sinne zurück, dass ich sie verleugnen will. Das haben viele von uns später gemacht, die davon nichts mehr wissen wollten. Sondern ich habe sie eigentlich auch als Anstoß genommen, wieder eigenständig zu denken und als Lehre sich dieser Form von Ideologie, wie man sie heute auch natürlich auch durchaus in linken Diskursen wiederfindet, sich der energisch zu widersetzen. Und jetzt komme ich zum Schluss auf unsere Kinder zu sprechen. Unsere Kinder, die von unserem Kampf zumindest teilweise profitiert haben in Bezug auf sexuelle Befreiung und besonders, und ich glaube, das ist im Nachhinein in der Rückbetrachtung das Hauptverdienst von 68, wirklich die Erziehungsmaximen der 1950er Jahre auf den Kopf gestellt zu haben. In der antiautoritären Phase der Kindererziehung sind natürlich Fehler gemacht worden, die uns unsere Kinder, wenn sie in dem Alter waren, dass sie zu der Zeit in der Kita waren oder in der Krippe oder im Kindergarten, auch heute teilweise noch um die Ohren hauen. Aber dennoch haben wir den Impuls gegeben, dass eine liberale und auf Respekt gründende und den Kindern kindlichen Bedürfnissen Raum gebende Erziehung ab Mitte der 60er und dann in den 70er Jahren wirklich und das bis heute Raum gegriffen hat. Und das markiert meiner Ansicht nach, und ich habe mit vielen jungen Leuten im Alter so von 18 bis 30, 35 gesprochen, die auch in dem Buch zu Worte kommen, das markiert den großen Unterschied. Nach Jugendstudien, also die letzte Shell-Studie oder anderen Studien, äußern heute 70-75% aller Kinder und Jugendlichen, dass sie ihre Kinder später im Grunde genau so erziehen wollen, wie sie erzogen worden sind. Das wäre für unsere Generation undenkbar gewesen. Das heißt, der Generationskonflikt, der zwischen unserer Generation und unseren Eltern ja fast in Feindschaft mündete und der für mich, glaube ich, in der Geschichte einer der härtesten Generationskonflikte darstellt, der existiert für unsere Kinder in diesem Maße nicht mehr. Und es war ja genau dieser Generationskonflikt, wie ich am Anfang ausgeführt habe, der uns auch diese Radikalität und diese Lust an der Negation vermittelt hat. Wir konnten aus diesem Generationskonflikt sehr viel auch kreatives Potenzial freisetzen. Und das ist für die Kinder, unsere Kinder heute und für die Kinder dieser Kinder schwieriger geworden, weil im Gegensatz zu uns, die wir im Grunde nichts zu verlieren hatten, als wir uns aufmachten für die Revolte, haben sie eine Menge zu verlieren. Und deswegen ganz zum Schluss noch ein Zitat eines 18-Jährigen, den ich in dem Buch zu Worte kommen lasse. Was die Stärke der 68er-Bewegung betrifft, sagt dieser 18-Jährige, lag sie darin, dass die Studenten damals noch ein klares Feindbild hatten, das uns heute fehlt. Heute sind die Probleme eher versteckt und gleichzeitig so ineinander verwoben, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Sagen wir es mal so, damals lagen die Dinge einfach einfacher. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.